Weißabgleich.
Hallo und herzlich willkommen bei Weißabgleich. Das ist der Taz-Podcast von People of Color für People of Color. Mein Name ist Saskia Hödel, ich bin Ressortleiterin im Ressort Taz 2 Medien und ich bin aber heute nicht alleine hier.
Ja, hallo, ich bin heute auch dabei. Ich bin Jasmin Kalarikal. Ich bin Chefin vom Dienst im Berlin-Teil der Taz.
Genau, und ich bin heute die Dritte in der Runde. Ich bin Lynn Hirse und gerade Redakteurin in der Wochenendredaktion der Taz.
Wir sind jetzt ganz ehrlich. Wir nehmen diese zweite Folge unseres Podcasts zum zweiten Mal auf, weil sich zum Thema einiges getan hat. Wir möchten heute sprechen über Rechtsextremismus in Deutschland und auch über den Mordfall Walter Lübcke. Und was sich jetzt geändert hat tatsächlich, ist, dass der Tatverdächtige Stefan E., ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch seinen vollen Namen sagen darf, ehrlich gesagt, ich tue es jetzt einfach mal nicht, dass der sein Geständnis zurückgezogen hat. Also so viel dazu, und wir werden heute, auch wenn sich da gerade viel tut, mal über die Dinge reden, die uns über alle Details hinaus, über die Ermittlungsstände hinaus seit ein paar Wochen beschäftigen.
Ja, ich muss ein bisschen lachen. Das ist, ich war auch überrascht auf eine Weise und wieder nicht, dass wir jetzt nochmal aufnehmen müssen, weil irgendwie passt das ja auch zu diesem Thema Rechtsextremismus in Deutschland, dass es immer wieder neue Wendungen gibt, mit denen man nicht gerechnet hat. Und bevor wir das erste Mal aufgenommen haben, hatten wir noch gesagt, Gott sei Dank hat er jetzt sein Geständnis abgelegt, weil dann ist es nicht so spekulativ.
Ja, wir dachten, das wäre eine gute Basis. Wir dachten, das wäre eine gute Basis, darüber zu sprechen, aber wir haben uns ein bisschen getäuscht. Ja. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, wie verändert rechter Terror unser Leben? Was macht das mit uns? Wie verhalten wir uns? Oder ändert das unser Verhalten? Lynn, wie ging es dir dabei, als du erfahren hast, dass es ein neues Opfer von rechten Terror in Deutschland gibt?
Das ist voll die vielschichtige Frage. Und auch wenn es was ist, was auf meine persönliche Gefühlslage irgendwie abzielt, finde ich das ganz, ganz schwer zu beantworten, weil als ich das erfahren habe, saß ich hier in der Redaktion und habe das sozusagen erstmal als, also natürlich ist es nicht zu trennen, aber erstmal als Journalistin irgendwie aufgenommen mit dieser Frage nach, womit titeln wir dann und wo landet das im Blatt und wie drehen wir das und so. Und irgendwie war ich ganz dankbar, in dem Moment in der Rolle sein zu können, weil mir das erspart hat, dass ich mich in dem Moment persönlich damit auseinandersetzen musste. Also ich habe irgendwie sehr dankbar den Weg angenommen zu sagen, krass, dass ein Politiker ermordet, erschossen worden ist von einem Rechtsextremen, ist was wir auf jeden Fall in die Zeitung bringen müssen. Aber es ist natürlich super einfach und super verkürzt gedacht. Mhm. Und klar haben sich sehr schnell andere Gedanken angeschlossen, diese Frage nach, warum ist das jetzt, beziehungsweise natürlich wird es so einer Tat gerecht, die groß zu machen und darüber zu berichten. Aber natürlich ist rechter Terror in Deutschland nicht neu. Und natürlich ist es nichts, womit ich mich zum allerersten Mal in dem Fall Lübcke beschäftige, auch persönlich. Und ich finde, es macht Angst. Also ich glaube, wenn ich ein Gefühl sagen soll, dann ist es gerade vor allem Angst.
Hast du gemerkt, dass du dein Verhalten irgendwie verändert hast seither?
Ich habe gemerkt, dass ich anfange, mir andere Fragen zu stellen. Also ich habe mir so Fragen gestellt wie, wie sichtbar bin ich eigentlich im Netz vor allem? Also so, wie offen gehe ich mit meinen persönlichen Informationen um? Ist mein Instagram-Account irgendwie privat oder öffentlich? Habe ich da mal Fotos gepostet, die irgendwie zeigen könnten, wo ich wohne und in welcher Gegend was ist? Ich habe schon noch drüber nachgedacht, so, wie ist das mit, mein Name steht irgendwie auf einem Klingelschild? Gerade weil man, wenn man im Journalismus arbeitet, ja auch nochmal anders in der Öffentlichkeit aufzufinden ist oder steht, also zumindest namentlich und als Person Fall, damit zu verbinden ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Jasmin, hattest du auch so Gedanken?
Ehrlich gesagt nicht. Ich war natürlich auch total schockiert, aber über diesen Tod und auch, dass es jetzt dass das Opfer ein Politiker ist und ein weißer Politiker, das hat mich überrascht. Also das ist ja auch eine neue Dimension. Das ist ehrlich gesagt gar nicht dieses Gefühl von Angst ausgelöst.
Ja, mir ging das da ganz ähnlich, muss ich sagen, wie Lynn. Ich habe auch drüber nachgedacht, wie sichtbar bin ich. Und ich habe aber auch drüber nachgedacht, wie ernst wir diese Hassmails nehmen müssen als Journalistinnen, die wir ja am laufenden Band bekommen. Bisher habe ich die immer in Spam-Ordner verschoben, aber beim letzten Mal habe ich mich schon gefragt, was steckt da eigentlich dahinter? Also was für ein Mensch steckt da dahinter? Wir haben da so einen Kandidaten, der uns regelmäßig Mails schickt an mein Ressort, also ans ganze Ressort. Meistens nur mit einer Betreffzeile, mit Beschimpfungen. Mhm. Man will ja auch nicht paranoid werden.
Nee, aber unterscheidest du dann da zum Beispiel zwischen Hassmails und Drohmails? Weil natürlich, sobald es so eine bedrohende Dimension hat, meldet man die natürlich und schiebt die nicht mehr in den Spam-Ordner, oder?
Ja, das sind keine konkreten Drohungen, das sind mehr so Beschimpfungen. Also der besagte Herr, nehme ich jetzt an, aus der Mailadresse, schickt von seinem Samsung-Handy gerne Mails ohne Text, nur mit der Betreffzeile. Ja, eigentlich will ich ihm die Plattform jetzt hier auch nicht geben, aber es sind halt Beschimpfungen, die eindeutig von rechts kommen. Genau, also ich habe mir einfach Gedanken darüber gemacht, ob ich Dinge ernster nehmen muss oder ob das genau der falsche Weg ist.
Hast du schon eine Antwort gefunden?
Nein.
Ach, verdammt.
Nein. Aber was ist auch, ich habe diese Diskussion, die in den letzten Wochen lief, ob das jetzt eine neue gesellschaftliche Dimension ist, der Mord an Walter Lübcke, weil er ein, und ich mag das Wort nicht besonders, ich sag's trotzdem, biodeutscher weißer Mann ist. Und ich bin nicht sicher, weil was er und die Opfer vor ihm, und es gab ja viele, gemein haben, ist, dass er sich ganz klar gegen Rassismus gestellt hat.
Ja. Also ich glaube schon, dass es da, also natürlich hat er mit den anderen Opfern gemeint, dass er sich gegen Rassismus positioniert hat. Wobei manche Leute müssen sich ja überhaupt nicht positionieren und werden Opfer. Einfach weil sie so sind, wie sie sind. Was aber, glaube ich, ein Unterschied ist bei Walter Lübcke, ist, dass er, also nicht nur, dass er eine prominente und öffentliche Person ist, sondern auch, dass er aus einem anderen Spektrum kommt, was sich sozusagen der, ja, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein. Und die Opfer rechter Gewalt in der Vergangenheit, würde ich sagen, sind vornehmlich People of Color, Juden, Homosexuelle, linke, weiße Aktivisten, die sich gegen rechts engagiert haben, positioniert haben oder einfach nur so sind, wie sie sind. Und das war dann etwas, was die Mehrheitsgesellschaft ja von sich wegschieben konnte. Also sagen konnte, okay, so bin ich nicht. Das ist so ein Randphänomen. Und wenn jetzt plötzlich ein weißer Mann aus dem konservativen Spektrum Mordopfer wird von rechter Gewalt, dann glaube ich, macht das was, dann löst das was anderes aus.
Ja, zumindest bei Horst Seehofer.
Ja.
Der hat jetzt tatsächlich erkannt, dass die steigende Zahl an Rechtsextremen in Deutschland besorgniserregend ist. Ja, willkommen im Club, lieber Horst Seehofer. Und er sieht aber, also er hat ursprünglich gesagt, dass es Verbesserungsbedarf gibt beim Verfassungsschutz. Ich weiß nicht, ob das Wort war, aber er hat anklingen lassen, dass man da was verändern könnte, ist dann aber auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert, dass man ja gut aufgestellt wäre und am rechten Auge auch keinesfalls blind.
Auf gar keinen Fall.
Gar keinen Fall.
Auf keinen Fall. Wer würde sowas behaupten? ja, was machen wir mit diesem Verfassungsschutz? Jasmin guckt so, als hätte sie ihn
getan. Kannst du uns den Verfassungsschutz retten?
Nein. Was machen wir mit dem Verfassungsschutz? Ja, ich habe da eine radikale Position. Ich möchte den Verfassungsschutz abschaffen.
Aber wer schützt dann die Verfassung? Okay, blöde Frage.
Nein, also natürlich ist das jetzt ein bisschen vielleicht überzogen, aber der Verfassungsschutz ist für mich eine total fragwürdige Institution und das hat sich jetzt nicht nur in diesem neuen Mordfall gezeigt. Das hat sich schon im NSU-Prozess gezeigt und das hat sich auch schon 1980 im Oktoberfest-Attentat in München gezeigt, dass der Verfassungsschutz immer eine zweifelhafte Rolle spielt und, ja, ich würde zusammenfassend sagen, sich nicht hervorgetan hat in der Bekämpfung von Rechts.
Ja, man muss ja auch noch mal wirklich erwähnen, dass der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, auch ein Interview gegeben hat, in dem er auf die Frage, ob die steigende Zahl an Rechtsextremen damit zusammenhängt, dass der Verfassungsschutz vielleicht nicht alles getan hat, was er hätte tun können, gesagt hat, er sieht da keinen Wirkzusammenhang. Und dann aber eher einen Zusammenhang hergestellt hat zu aktuellen politischen Ereignissen, was auch immer das heißen mag, und einer Migrationspolitik seit 2015. Also das war so die Übersetzung von Danke Merkel. Und da fragt man sich doch echt, was läuft da schief? Der Mann ist seit 10 Jahren beim Verfassungsschutz. Mhm. Und was ist in diesen letzten 10 Jahren passiert?
Ja, und also ich meine, sowas sagt man ja nicht. Also der Mann ist ja nicht blöd. Also man könnte meinen, er wäre blöd, finde ich. Also wenn man behauptet, man sieht keinen Wirkzusammenhang, würde man denken, okay, es liegt halt auf der Hand. Also ich kann da jetzt ironisch sein und drüber lachen, aber eigentlich ist es dumm. Aber ich finde, das ist ja eine kalkulierte Aussage.
Es muss ja irgendeine Absicht dahinter stecken.
Ja, klar.
Naja, das ist auch der Punkt, warum ich sage, das ist irgendwie für mich nicht Reform.
Reformierbar?
Reformierbar, genau. Also, genau, danke Saskia. Es muss für mich eine Haltung geben, zu sagen, sich eine Fehlerkultur zu entwickeln und auch erstmal anzuerkennen, dass man vielleicht Probleme hat innerhalb der eigenen Struktur. Und solange das nicht geschieht, und das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, fände ich das viel sinnvoller, diesen Laden aufzulösen und dann das Geld an andere Initiativen und Gruppen zu geben, die prima Arbeit gegen rechts leisten. Weil das möchte ich an dieser Stelle auch gerne sagen. Es gibt ja auch sehr viele Antifa-Gruppen, die Arbeit eigentlich übernehmen, die Ermittlungsbehörden hier machen sollten, die dann Zusammenhänge aufdecken und so weiter. Also Gruppen, die mit sehr viel weniger Ausstattung quasi ehrenamtlich sowas vorantreiben. Und dafür bin ich auch total dankbar. Also, und das machen natürlich auch Journalisten.
Ja, genau. An dieser Stelle sollten wir auch erwähnen, die großartigen Recherchen, die hier im Haus gemacht werden. Wir werden die Artikel verlinken, weil das schaffen wir jetzt nicht in der Zeit, das alles nochmal nachzuerzählen. Aber die Hannibal-Recherche,
ja,
zu einem Netzwerk in der Bundeswehr sollte man unbedingt gelesen haben. Und auch alles, was Konrad Litschko, unser Kollege und Fachredakteur im Inland gerade über rechtsextremen Terror und schon seit Jahren über NSU schreibt, werden wir euch verlinken.
Genau.
Um nochmal zurückzukommen zur Fehlerkultur beim Verfassungsschutz, man sieht ja auch so ein bisschen an Hans-Georg Maaßen.
Das ist immer so schön, wie ihr so Namen droppt und einfach wir lachen müssen.
Ja.
What else?
Wir könnten eigentlich so ein Stand-up-Programm machen, nur ja, mit dem Namen.
So ein Nachbarometer.
Ich finde, also Maaßen ist so, egal was er sagt, ich bin nie überrascht, aber ich bin trotzdem nachhaltig schockiert. Also auch von dieser Selbstüberhöhung. Mhm. Und so ähnlich geht es mir auch mit der ganzen Selbsteinschätzung, also alles rund um den Verfassungsschutz, dass nicht eingesehen wird, dass man ein grundlegendes Problem hat und dass man das anders angehen muss als mit weniger Datenschutz. Also das ist ja auch, es läuft immer darauf hinaus, okay, wir lockern den Datenschutz, damit wir online alles lesen können und ja, dann wird alles gut. Und mit, also der zweite Vorschlag, der ja dann immer kommt, ist auch mehr Personal. Aber ich finde, es ist ja nicht die Frage, wie viele Leute da arbeiten, sondern wer da arbeitet.
Und wie sie arbeiten.
Das außerdem.
Ja. Und ich finde das auch nochmal krass, also wenn man da über so Selbstreflexion spricht und darüber, dass so eine Fehlerkultur oder hin zu diesem, oh, wir gestehen ein, hier haben wir Dinge falsch gemacht. Ich finde das ja, also es wäre ja was anderes, wenn es jetzt irgendwie das Bundesamt für Statistik wäre oder so. Also das hätte auch Auswirkungen. Aber ich, in diesem Ausmaß, wie krass das hier einfach um Leben und um Tod geht, weil es darum geht, die Verfassung zu schützen und letztendlich irgendwie Menschen, die in diesem Land leben, und darüber hinaus. Also so, das macht mich so fassungslos auch häufig. Also dass ich denke, na klar, ich gehe total mit. Ich glaube auch an diesem Punkt tatsächlich, dass das nicht reformierbar ist in dem Sinne, es sei denn, man sagt, man behält irgendwie den Verfassungsschutz, tauscht aber ganz, ganz viele Stellen darin auf und setzt einfach entsprechend gute, geschulte, sensibilisierte Menschen irgendwie auf diese Position.
Ja, oder macht Schulungen, also bringt die Leute dazu, sich damit auseinanderzusetzen und sich mit Communities auseinanderzusetzen, die sie offensichtlich von vornherein als Täter sehen, wie die NSU Mordfälle uns ja auch gezeigt haben.
Ja, und man sollte über dieses V-Mann-System nachdenken. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, wenn du sagst, Saskia, dass dich das immer so erschüttert, was Maaßen gesagt hat, würde ich auch mal sagen, ja und nein. Also ich würde sagen, ja, ich bin auch erschüttert über diese immer wieder nach rechts driftenden Aussagen eines hochrangigen Menschen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, das ist Kalkül. Das ist Kalkül, was rechte Politiker hier betreiben, Dinge zu sagen, die Grenzen überschreiten, die vor vielleicht 10 Jahren unsagbar oder undenkbar gewesen wären, dass sie jemand so ausspricht und sich dann wieder rauszuwinden und so. Das ist natürlich irgendwie genau die Masche, einen Diskurs nach rechts zu schieben, und das ist bewusst so gemacht. Insofern überrascht mich das nicht, weil das wissen wir ja auch.
Ich glaube auch, dass es ganz klares Kalkül gibt bei sowas, aber ich finde den Zeitpunkt und die Art und Weise schon bemerkenswert. Weil man muss ja daran denken, dass der sich ja zurückgezogen hat. Der tritt auf bei einer CDU-Werteunion, wo irgendwie, weiß nicht, ich glaube, es sind gar nicht so viele Leute. Ich glaube, es sind so 10 und alle heißen Thomas oder so.
Aber, weil Thomas immer Thomas einstellt.
Genau, immer. Aber dass der sich da hinstellt und sagt, er ist nicht zur CDU gegangen, damit dann 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Also man fragt sich ja, wofür bist du zur CDU gegangen? Also offensichtlich gibt es da ein großes Problem vom Selbstverständnis. Und es kommt ja auch, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer deutlich gesagt hat, dass sie nicht die Position der AfD übernehmen möchte in der CDU und dass sie eine Zusammenarbeit ausschließt. Das heißt, der Zeitpunkt, zu dem er sich dahinstellt und das sagt, und wie gesagt, es hat mich nicht überrascht, aber ich fand es dennoch irgendwie sehr, Walter Lübcke ist gerade ermordet worden. Ich fand das schon sehr dreist und auch sehr geschmacklos.
Ja,
das sind genau die Sachen, wo wir immer wieder drüber reden. Es fängt mit Worten an und es hört mit diesen Taten auf. Und es gab gerade einen Mord an einem Politiker und er fängt wieder mit Worten an.
Ja, und da kann er nicht sagen, also auch er in diesem Fall könnte nicht sagen, er sieht da keinen Wirkzusammenhang oder so. Also ich finde irgendwie dazu auch noch wichtig, also klar können wir viel darüber reden, so ob uns Dinge überraschen oder eigentlich nicht überraschen, weil wir daran gewöhnt sind, dass das leider dieser Zustand des Verfassungsschutzes oder darüber hinaus auch einfach ein Zustand in diesem Land ist, Gewalttaten von rechts nicht ernst zu nehmen oder nicht zu sehen und auch in einer organisierten Form nicht zu sehen. Aber ich will mir irgendwie ganz oft, also ich merke, ich will mir nicht nehmen lassen, dass ich jedes Mal erschüttert bin. Weil Saskia, du hast irgendwie vorhin auch gesagt, also du warst nicht überrascht, aber du warst erschüttert. Und ich will nicht mir selber das nehmen, weil ich irgendwann sage, naja, Lynn, aber ist doch klar, was erwartest du denn anderes? Weil ich erwarte was anderes. Also, und wenn es noch 20 Jahre so weitergeht, was ich nicht hoffe, erwarte ich jedes Mal wieder was anderes. Weil, also so, das ist ja dann auch wieder die Frage, wie leben wir denn damit? Mhm. Und was für einen Umgang findet man damit? Und ich will mir davon nicht dieses menschliche Gefühl nehmen lassen, sodass ich das unfassbar erschütternd finde.
Ja, also ich weiß nicht, ich bin da tatsächlich auch wieder so ein bisschen routiniert damit umgegangen, weil ich dachte dann so, klar, die Grünen haben Boris Palmer, die SPD hat Sarrazin und die CDU hat jetzt Maaßen. Und es gibt innerhalb der Partei immer Leute, die da querschlagen und rechts sind. Und das zeigt ja auch dass Rechte Einstellungen auch über die das gesamte politische Spektrum vorhanden ist.
Also total. Aber ich finde, also für mich macht das einen totalen Unterschied, ob das ein Boris Palmer sagt, der irgendwie da so seinen Pups irgendwo da unten in Süddeutschland lässt. Natürlich ist es trotzdem scheiße. Also natürlich ist es trotzdem scheiße, dass er sich rassistisch äußert. Aber so, für mich ist das was anderes, ob er das in seiner Position als Bürgermeister da irgendwo tut oder ob das jemand tut, der Präsident des Verfassungsschutzes ist, zum Beispiel, oder ein Innenminister.
Das stimmt natürlich. Also die Position ist wichtig. Aber ein Punkt, über den ich mir auch Gedanken gemacht habe in den letzten Wochen, ist, dass ja auch nach dieser Wahl in Görlitz, wo die CDU so knapp gewonnen hat und dann waren alle so, yay! Und jetzt müssen wir es nur noch schaffen, der AfD die Stimmen wieder wegzunehmen und dann ist wieder alles in Ordnung. Und ich dachte so, nein.
Ja.
Also das ist nicht alles. Und wenn's die AfD nächste Woche nicht mehr gibt, es gibt die Wähler der AfD noch. Ich weiß nicht, ob ich ruhiger schlafen kann, nur weil die dann wieder alle CDU wählen. Ich weiß nicht, ob sich das komplette Leben umdreht und du auf einmal freundlich und tolerant und mit voller Akzeptanz durchs Leben gehst und sagst, wir sind alle eine große Familie, ich wähle wieder die CDU und keiner denkt mehr an rechtsextremen Terror und dann sind wir wieder da, wo wir waren vor Pegida. Also, dass man sagen kann...
Darf ich diese Utopie mal unterbrechen?
Auf jeden Fall.
Also genau, mich ärgert das auch. Mich ärgert das total, wenn ich sowas höre, weil natürlich kann das so eine Richtung weisen, wenn Leute vermehrt die AfD wählen, die sich sehr stark rechts positioniert. Das ist so ein Weiser. Aber wir brauchten für rechte Morde die AfD nicht. Die gab es auch schon vorher. In den 90er Jahren hatten wir diese rechtsextremistischen Ausstreitungen in Hoyerswerda, Mölln, Solingen und da gab es die AfD noch gar nicht und insofern ist es mir persönlich ist es total egal, was jemand wählt. Für mich ist wichtig, wie diese Person sich verhält und was sie tut und wie gefährlich sie ist.
Kannst du dich noch erinnern an die 90er? Wie war das damals? Also an diese Anschläge?
Ja, ich kann mich noch erinnern, so ein bisschen vage würde ich sagen. Ich war im Grundschulalter. Und ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ich habe so ein Bild im Kopf, wie meine Eltern so vorm Fernseher sitzen und so sorgenvoll Nachrichten gucken. Und ich glaube, das war auch eine Zeit, wo die schon sehr stark darüber nachgedacht haben, sind wir hier sicher, weil da gab es dann natürlich so eine Identifizierung und man hat gesehen, gegen wen sich das richtet, nämlich gegen Geflüchtete und gegen Migranten. Und das waren wir ja auch. Aber ich habe diese ganzen Zusammenhänge, die politischen Zusammenhänge, habe ich natürlich nicht verstanden, was das bedeutet. Und von wem geht diese Gewalt aus? Wer sind Nazis? Und auch, wie haben sich die Sicherheitsbehörden da verhalten? Und was ist politisch dann auch in dieser Zeit passiert? Welche Asylrechtsverschärfungen gab es dann? Und so, das ist ja im Nachhinein total interessant, um auch die Parallelen zur heutigen Zeit zu sehen. Das alles habe ich natürlich als Kind nicht verstanden. Aber ich habe, glaube ich, das war für mich das erste Mal, dass ich über Nazis so richtig nachgedacht habe, ohne ein Bild zu Nazis zu haben. Aber ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst vor Nazis und ich weiß auch, dass ich oft schlecht geträumt habe und da ging es um Nazis. Ich hatte Angst, dass die mich auf Schienen binden oder mich erschießen in meinem Zimmer.
Mhm. Krass. Aber weißt du, wann das angefangen hat, dass du dir so Zusammenhänge erschlossen hast? Also sozusagen, weißt du, wann es losging, dass du nicht mehr nur so eine abstrakte Vorstellung hattest, oder vielleicht gar nicht unbedingt abstrakt, von gefährlichen Nazis, sondern dass du dich damit beschäftigt hast oder auseinandergesetzt, dass es Netzwerke geben könnte oder dass es was Größeres ist, was dahinter steht?
Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen über mein Leben gestreut. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dieses wirkliche Bewusstsein von, wir haben hier rechte Strukturen, hat sich für mich erst so in Berlin in meiner, das war dann so schon Oberstufe in der Schulzeit erschlossen. Aber das hatte, glaube ich, dann tatsächlich auch was damit zu tun. Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und war da so immer im städtischen Bereich. Mhm. Und ich war das nicht so stark gewöhnt, diese Stirnacken-Nazis zu sehen. Und das war für mich dann auch neu, sozusagen, als ich nach Berlin gekommen bin. Oh, also ja. diese Begegnung, ins Umland zu fahren und plötzlich siehst du 10 Glatzen. Und ich meine mit Glatzen nicht Menschen, die einfach nur eine Glatze haben, um das mal zu sagen.
Das ist immer so. Aber vielleicht ist das nur seine Frisur. Vielleicht hat er Haarausfall.
Nein, also da gibt es dann, also wirklich, das sind dann, vielleicht ist das auch für Leute, die noch nicht da waren, so wie für mich dann halt davor, gar nicht so nachvollziehbar. Aber es gibt halt eine total starke rechte Präsenz auch in Brandenburg, in einem Straßenbild einfach, würde ich sagen.
Jasmin hat letztens eine Kolumne für Taz 2 drüber geschrieben, dass sie in Brandenburg schwimmen war.
Stimmt,
sehr lebenswert. Auch das werden wir verlinken. Genau. Ja, aber tatsächlich, eine Freundin hat letztens erzählt, dass sie auch in Brandenburg am See war. Ich sage jetzt nicht an welchem, ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber dass am See noch total okay war und dann ist sie irgendwie ein bisschen weitergegangen und da war ein Campingplatz und da waren dann Bäume und an den Bäumen waren Plaketten und da stand dann drauf Deutsche Schutzzone. Und sie meinte auch so, ja, dazu, wo bin ich denn hier gelandet?
Halt auf einem Campingplatz in Brandenburg. Ja, ich frage das auch, weil, also ich habe tatsächlich sehr viel darüber nachgedacht, über dieses Thema Schule und Bildung und Lernen über Rechtsextremismus und so, weil ich finde, wenn wir uns so die Frage stellen, warum sträuben sich so viele Menschen dagegen, gegen diese Vorstellung, /Realität.
Ohne jetzt Verschwörungstheorien.
Genau. Dass es in diesem Land rechtsextreme Strukturen gibt und dass es ein Netzwerk gibt. Also warum ist das so, warum wird das oft so beiseite geschoben? Da gibt es, glaube ich, viele Antworten drauf. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin sehr, sehr hängen geblieben an dem einen Punkt von wie habe ich eigentlich in der Schule über Rechtsextremismus gelernt? Und das war halt NS-Vergangenheit, das ist Geschichtsunterricht. Und das hört dann auf. Also ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt irgendwie dann ein Sonderfall war und das woanders irgendwie anders behandelt wird. Das hängt wahrscheinlich an motivierten Lehrern und Lehrerinnen, ob das mal auch in der Oberstufe noch in einem anderen Zusammenhang thematisiert wird. Aber
was hättest du denn im Nachhinein noch, oder was hat gefehlt so konkret? Gibt's?
Also für mich, ich bin 1990 geboren. Und ich war, also zum Beispiel, als Rostock-Lichtenhagen passiert ist, oder also so, das ist an mir vorbeigegangen, weil ich zu klein war, um das richtig zu verstehen oder aufzunehmen. Und ich finde, das sind zum Beispiel Dinge, die gehören für mich, also erzählt in der Schule und behandelt in der Schule. Ich bin natürlich jetzt keine ausgebildete Pädagogin und kann nicht sagen, in welchem Alter und in welchem Umfang und auf welche Art und Weise. Aber mich schockiert das, wenn ich sozusagen einfach nur auf mein eigenes Leben gucke und meine Biografie und diese Frage danach, was brauchte es für mich selber, um mich damit auseinanderzusetzen und weiterzubilden, dann waren das an keiner Stelle sozusagen staatliche Institutionen, die mir da weitergeholfen haben. Sondern es hatte immer damit zu tun, ob ich mir neue Freundeskreise erschlossen habe, die irgendwie politisch aktiv waren oder ob ich in einem Feld arbeite, dass das erfordert, dass ich mich damit auseinandersetze oder ob ich selber persönlich an den Punkt komme, dass ich denke, ich muss das jetzt tun. Also wie kann ich in diesem Land leben und mich damit nicht auseinandersetzen?
War das bei dir ähnlich, Jasmin? Hast du in der Schule, was hast du in der Schule über Nationalsozialismus gelernt?
Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und dann war Schluss.
Punkt.
Ja, absolut. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir da über Rechtsextremismus in der Gegenwart oder sowas in irgendeiner Form, in irgendeinem Fach mal etwas gelernt haben.
Habt ihr Zeitzeugen? Also waren Zeitzeugen da in der Schule?
Bei mir nicht. Was bei uns dazugehörte zum Lehrplan war, dass wir sind in Nordhausen gewesen, im Harz. Und da erinnere ich mich richtig dran, dass das was mit mir und, glaube ich, auch mit dem Rest meiner Klasse gemacht hat. Also an einem Ort gewesen zu sein, konkret und so. Aber es war alles immer in dem Kontext von Geschichte bis 45 und Geschichte. Und irgendwie war es so, das so zu lernen, das ist eine Geschichte dieses Landes. Wir tragen immer noch Verantwortung für was und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber es wurde nie in einen konkreten Zusammenhang damit gestellt, dass immer noch Dinge passieren, dass es immer noch Übergriffe oder Morde gibt.
Ich glaube, das ist auch wirklich nicht gewollt. Also das deckt sich, finde ich, auch mit der persönlichen Erfahrung, dass wenn man Rassismus benennt oder rassistische Vorfälle anspricht, dass man angezweifelt wird und dass das oder ein Klassiker, dass Rechtsextremismus relativiert wird, indem man auf Linksextremismus hinweist. Also das sind alles Strategien, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das nicht in diese große deutsche Erzählung passt, dass wir den Zweiten Weltkrieg hinter uns haben und den Holocaust und dass wir die super Aufarbeitungsmeister sind und dass jetzt alles vorbei ist. Und das hört man ja auch manchmal von Leuten, dieses so, irgendwann ist doch auch mal gut.
Also das wir haben schon... Das Schlimmste, da wäre ich richtig sauer.
Ja.
Weil also... Ich finde es total interessant, dass das bei euch so anders war. Ich war ja im österreichischen Bildungssystem, das jetzt nicht unbedingt besser ist, würde ich sagen. Aber ich bin in Wien aufgewachsen und bin in eine Schule gegangen, die in einem jüdischen Stadtteil war. Also aus dieser Schule wurden damals Kinder deportiert. Also wir hatten ganz viele Zeitzeugen da und meine Urgroßmutter hat sich damals selber verstecken müssen, weil sie unter den Nationalsozialisten als Halbjüdin galt, was keine Kategorie ist eigentlich. Aber die hat sich im Keller versteckt, ja. Und ich habe mich deshalb damit sehr viel auseinandergesetzt und auch damit, was das über Generationen mit einem macht. Auch über Verantwortung. Und ich finde, es gibt, das ist nie vorbei.
Das ist nicht vorbei.
Es gibt den Tag nicht, es wird den nie geben, an dem irgendjemand sagen muss, okay, jetzt verzeih ich euch. Ja. Weil, also was das mit Familien macht, was das mit Generationen macht, wenn man so viel wegnimmt,
ja,
so viel Familie wegnimmt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass sich so viele Menschen in Deutschland dagegen sträuben, anzuerkennen oder einfach ja, anzuerkennen, dass es rechte Strukturen, dass es auch strukturellen Rassismus gibt, liegt, glaube ich, auch daran, dass sie dann ihr eigenes Verhalten hinterfragen müssen. Hm. Ihren eigenen, also wie sie selbst rassistisch sind.
Ja, also da würde ich auch gerne nochmal auf den NSU, also auf die NSU-Morde zu sprechen kommen, weil genau da konnte man das sehr gut erkennen. Als die NSU-Morde passiert sind, dann wurde ja von den Behörden völlig in eine andere Richtung ermittelt. Also man hat darüber nachgedacht, ob das Wettmilieu ist oder Mafia. Mhm. Irgendwie so. Die haben gedacht, ah ja, ich sage das jetzt mal so salopp, Ausländer und die bringen sich irgendwie gegenseitig um. Und es gab aber Hinweise von Angehörigen, die gerade ihre Familienmitglieder verloren haben, dass die das vermuten, dass es auch rechter Terror sein kann. Und das ist nicht passiert. Und was daran dann auch so schockierend war, war, wie medial auch damit umgegangen wurde. Mhm. Dass dann von Dönermorden gesprochen wurde, was ja eine komplette Entmenschlichung der Opfer ist. Und ich glaube, daran hat man das gesehen. Es gibt diesen strukturellen Rassismus in den Ermittlungsbehörden. Also ich glaube auch gar nicht, dass die so bewusst gesagt haben, wir blenden das jetzt aus. Dann sehen die jemanden, der aus der Türkei eingewandert ist und dann denken die, dann haben die ein bestimmtes Bild, die haben bestimmte Vorurteile und damit haben sie dann gearbeitet und sie konnten die nicht reflektieren. Also ich weiß gar nicht sozusagen, ich glaube gar nicht, dass es so ein bewusster Prozess ist, wir ermitteln nicht nach rechts, war. Also das kann ich nicht sagen.
Aber das ist ja genau das, was es macht. Also das ist ja genau das, was Rassismus macht.
Ja.
Das ist nicht, also du musst nicht absichtlich rassistisch sein, um rassistisch zu sein.
Nee.
Und wenn Kategorien gemacht werden, dass die einen Menschen nur Täter sein können und die anderen Menschen nur Opfer sein können, genau. Dann ist das einfach rassistisch. Und wenn diese Struktur, diese Ermittlungsstruktur herrscht, dann gibt es einfach ein tief liegendes Problem, das wir aber offensichtlich nur schwer beheben können.
Ja, und auch ja was eben, also das hattest du, Jasmin, ja auch gerade schon gesagt, dass es nicht nur in der Ermittlungsstruktur, also das ist krass, dass es in der Ermittlungsstruktur liegt, aber es ist auch krass, dass es medial sich widerspiegelt und es ist auch krass, dass sich das in einzelnen Mitgliedern dieser Gesellschaft widerspiegelt, also die sich einfach selber nicht mit ihren eigenen Vorurteilen und mit ihren eigenen Rassismen auseinandersetzen.
Ja, gesellschaftlich, also gesamtgesellschaftlich.
Genau.
Ja. An dieser Stelle meine Lieblingsempfehlung, das Buch Exit Racism von Tupoka Okete. Die Frau gibt, glaube ich, auch Workshops. Ich weiß nicht, was sie gerade macht. Also, wenn Sie Chef des Verfassungsschutzes sind,
do
it. Es könnte helfen.
Also, sie macht auch Beratung.
Ja?
Ich habe gerade gelernt, sie berät ja auch die Grünen beim neuen Grundsatzprogramm zum Beispiel.
Ja,
also das ist sie könnte großartig. Auch an anderer Stelle beraten.
Ja, schön.
Aber auch wenn sie keine Zeit hat, es gibt auch noch andere.
Es gibt andere, ja. Sie ist nicht alleine. Genau, Exit Racism. Exit Podcast, das war unser Podcast, Weißabgleich, das war die zweite Folge. Wir bitten euch inständig, alle technischen Fehlerchen, die wir vielleicht gemacht haben, zu verzeihen. Wir lernen gerade noch dazu. Wenn es euch gefallen hat, geht gerne mal auf taz.de, lest die ganze Berichterstattung zu Rechtsextremismus in Deutschland und auch alles andere. Es ist alles sehr gut. Und lasst uns doch über Taz zahlich eine Kleinigkeit da. Taz.de und auch die Taz-Podcasts sind frei zugänglich, aber sie werden natürlich nicht kostenlos produziert. Genau, es gibt auch noch andere Taz-Podcasts. Jasmin?
Ja, genau. Also ich kann euch meinen Lieblings-Taz-Podcast empfehlen.
Außer Weißabgleich?
Außer Weißabgleich. Genau, das ist die Lokalrunde, das politische Stadtgespräch Hamburg-Berlin. Das machen meine Kolleginnen Katharina Schipkowski und Erik Peter. Und die sind immer politisch, aktuell, bewegungsnah und humorvoll. Hört da mal rein, das lohnt sich.
Wir haben auch eine Mailadresse, stimmt, wir haben eine Mailadresse.
Genau, für Feedback. Genau, ihr könnt uns auch gerne Feedback geben. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet und uns schreibt, was euch gefallen hat, aber auch, was euch nicht gefallen hat, was wir besser machen können. Das geht am besten per Mail, weißabgleich@taz.de ist die Adresse.
Genau, und wenn ihr Vorschläge habt, wie man den Verfassungsschutz reformieren kann, schickt es an. Wir sind die Mailadresse vom Verfassungsschutz noch.
Die suchen wir noch
Info
mal raus.
info@verfassungsschutz.de oder so.
Googelt es einfach.
Ja, googelt das.
Das trauen wir euch zu. Und genau.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, zum Feedback geben. Wir haben auf unsere erste Folge ganz tolles Feedback bekommen und wir haben es noch nicht geschafft, das zu beantworten. Deswegen, falls ihr, die uns so tolles Feedback gegeben habt, heute auch zuhört, wir werden das alles noch beantworten und vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut.
Sehr, wirklich sehr, das stimmt.
Übrigens, Weißabgleich erscheint einmal monatlich, immer am ersten Donnerstag des Monats.
Hört rein, empfehlt uns, liked uns, ratet uns. Ihr findet uns auf den gängigen Plattformen.
Und schickt uns Liebesbriefe.
Genau.
Viele Liebebriefe vor allem. Ja? Keine Betreffzeilen mit Beschimpfungen. Wir freuen uns.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.